After 7 months of fighting, the civil war in Chateauneuf may have reached the turning point. The capital has just fallen.
In December 1994, the forces of freedom will face a power-mad dictator in a struggle for the fate of the world.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 486 des Bahnhofs Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallo Ken.
Täuscht echt, nachgesprochen.
Nicht wahr?
See ya.
Ich kann leider nicht so kichern wie Chun-Li, aber na gut. Ich bin sehr, sehr happy mit den beiden Filmen heute. Ich hab das mal so zusammengefasst in meinem Kopf mit schöne Scheiße.
Ja, ja. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut tatsächlich. Ich habe das so kurzzeitig in Frage gestellt, weil ich dachte, naja, eine Film ist ein bisschen dünn und der andere ein bisschen doof. Also wer jetzt dünn und wer doof ist, das kann man irgendwie gerne irgendwie nach Belieben zuordnen, aber ja.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja gehupft wie gesprungen.
Ja. Naja, gut, der eine ist groß budgetiert, das ist eine große Studioproduktion. Stimmt. Und das andere ist ja eher so schäbig, wobei so innerhalb des Schaffens der Person, die ihn inszeniert hat, nämlich Godfrey Ho, ist Undefeatable, die Unbesiegbare, schon ziemlich groß. Also es kommt immer so auf den Maßstab an, auf den man guckt. Ne? Also für eine Studioproduktion ist Street Fighter ziemlich klein und für einen Godfrey Ho-Film ist Undefeatable ziemlich groß. So, wollte ich sagen.
Tja, es ist nie ganz einfach, es ist ambivalent.
Ja. Wir sprechen über Undefeatable mit Cynthia Rothrock, genau. Und wir sprechen über Street Fighter, die den habe ich jetzt irgendwie verkiekst gerade. Street Fighter, die entscheidende Schlacht von Steven E. D'Souza. Ganz wichtig, dieses E ist sowieso schon so ein scheiß prätentiöser Name, aber.
Es ist wie Alfred E. Neumann, ja, genau.
Sehr schön, ja. Von Steven E. D'Souza mit einem Killer-Cast, möchte ich mal sagen. Ne?
Unglaublich, ne, wer da mitspielt. Ja,
und die wenigsten davon sind gut, aber das ist. Darüber reden wir gleich. Jean-Claude Van Damme, Raoul Julia, sein Name nicht genannt, Kylie Minogue, natürlich West Studi, Ming-Na Wen, sehr, sehr prominent besetzt. So.
Oh ja.
Undefeatable, über den wir heute als erstes sprechen, weniger so.
Stimmt, die Wikipedia, der Wikipedia-Eintrag kennt genau eine Unterverlinkung und das ist Cynthia Rothrock.
Ja, und die war schon eine relativ große Nummer. Also innerhalb von Rothrocks Karriere ist der Film, ich möchte nicht sagen am Ende so gelegen ihrer Hochzeit, aber schon relativ spät. Also die begann so 86, 87 im Hongkong-Kino größer zu werden, hatte damit China O'Brien, ich glaube 90, 91 so ihre größten Hits. Zumindest sind das so die beiden Filme, an die man sich namentlich noch am meisten erinnert. Und 93 war, ich möchte nicht sagen, war sie schon so ein bisschen lang im Zahn, aber ein etablierter Star. Und ich glaube, da wusste man einfach eben von Seiten Godfrey Hose und der Produzenten hier, dass man einfach niemanden braucht außer ihr. Und ja, Menschen wie John Miller und Don Yam, die hier die weiteren Hauptrollen spielen, die hatten auch keine nennenswerten Karriere mehr danach. Die sind, glaube ich, heute mittlerweile Personal Trainer und ich glaube Bibelverkäufer oder so.
Okay.
Ich habe Interviews mit ihnen gelesen. Also sie sind sehr, sehr happy. Sie meinten auch, sie freut sich darüber, dass ihr Film, also nachdem der Film ja quasi so eine YouTube-Berühmtheit erlangte, beziehungsweise bestimmte Szenen daraus, waren sie sehr happy darauf, irgendwie so 15 Jahre after the fact plötzlich wieder auf einen Film angesprochen zu werden, den sie selber mittlerweile vergessen hatten. Aber sie freuen sich eben, ne, wenn Menschen auf die Straße auf sie zukommen und sagen, hey, see ya. Oder sowas, ja. Schön. Ich habe es für gemerkt.
Ja. Ich war teilweise recht froh, dass die Mimifizierung tatsächlich auch in der Version funktionierte, die ich jetzt gerade mir angeguckt habe, nämlich eine deutsche.
Oh,
ich,
cool.
Ja. Ich hatte versucht anzufangen auf Englisch zu gucken und dachte bei mir, das ertrage ich heute Abend nicht. Ja, nee, also die schauspielerischen Leistungen gerade so auf der Tonebene waren mir einfach dann doch ein bisschen zu, zu blöd, muss ich ganz ehrlich gestehen, also gleich im Anfang. Habe dann aber eben tatsächlich in den deutschen Teil wechseln können und dachte so bei mir, ja okay, das ist auch bescheuert, aber es ist zumindest Videotheken bescheuert.
Verstehe.
Und zeitweilig wird dann aber eben auch ins Englische gewechselt, offenkundig, wenn die Szene geschnitten war. Ist meine Vermutung. Und Sia gehört mit dazu.
Oh, okay. Sehr interessant. Hab den tatsächlich nie auf Deutsch geguckt, aber mein Interesse ist geweckt jetzt gerade. Ich glaube, so in meiner Top 5 wahrscheinlich überflüssigsten 4K-Veröffentlichungen, die ich zu Hause im Regal stehen habe, nämlich diese 4K-UHD-Fassung von Vinegar Syndrome, habe ich mir vor einem halben Jahr importiert und gar nicht so wenig Geld dafür bezahlt, weil da eben auch ich war vor allem heiß drauf, muss ich sagen, auf den Audiokommentar von Cynthia Rothrock, weil ich bin so ein kleiner Fanboy. Ich mag sie unglaublich gerne. Sie ist auch mittlerweile eine super etablierte Personality, einfach so auf Conventions natürlich, und weiß einfach, wie man über das eigene Schaffen redet. Und sie ist unglaublich unterhaltsam tatsächlich auch auf dem Audiokommentar. Ich habe mir das sehr, sehr gerne angehört und sie hat nur gute Worte zu verlieren über alle Beteiligten, weil es ja auch gerne so abgetan wird als so schäbige, zweitklassige Hongkong-Produktion, so von wegen, guck mal, wir können auch einen Film in den USA machen. Und der sieht sogar fast aus wie ein Film aus den USA. Mhm. Aber sie hat nur gute Worte zu verlieren und das freute mich sehr.
Genau, das steht ihr recht gut. Sie macht aber auch eine gute Figur in dem Film,
muss man
ehrlich sagen. Also sicherlich, wie ich ja schon gerade sagte, rein was das Schauspieltalent angeht, gibt's halt so ein paar Abzüge in der B-Note, das aber in der gesamten, auf der gesamten Bandbreite hier. Aber zumindest gibt sich der Film Mühe und er ist halt nicht, also doch, er ist ziemlich doof. Er ist schon ziemlich doof, aber er tut wenigstens so, als hätte er auch wirklich ein verbindendes Element in Form einer gewissen Story.
Ja, ja.
Und dafür bin ich ihm ja ein bisschen dankbar.
Ja. Ich finde den wahnsinnig interessant und spannend, um mal diese überschrapazierten Adjektive zu benutzen, tatsächlich. Ich finde also überhaupt den Ehrgeiz zu haben, das irgendwie eine Hongkong-Produktion in den USA zu situieren und das dann nicht so wirklich überzeugend zu schaffen, das auch so wirken zu lassen, als sei es eben eine heimische, also eine US-Produktion und dann eben auch noch dieses Serienkiller-Element da einfließen zu lassen. Also überhaupt diese ganze und auch teilweise mit darstellerischen Laien dann zu drehen. Ich finde das hochinteressant, die ganze Produktion. Dass da überhaupt ein Film rausgekommen ist, vor allem aus den Händen von Godfrey Ho, der so quasi dieser legendäre Cut-and-Paste-Regisseur ist, der vor allem in Hongkong irgendwas zwischen 80 und 200 Filme gedreht hat, die überwiegend einfach aus recycelten Szenen bestehen. Also er war eben Meister darin, Filmschnipsel zu nehmen und die so miteinander durch mehr oder weniger gelungene Spielszenen zu verbinden, dass irgendwie ein zusammenhängender Film dabei rauskam. Das ist schon eine große Leistung, finde ich.
Ja.
Und das fast ohne Geld offensichtlich.
Ich meine, ab und an sieht man dann, glaube ich, schon noch so, dass der Film zwar ganz dringend amerikanisch wirken möchte, aber es eben einfach mal nicht ist. Ich weiß nicht, ich bin mir einfach nicht ganz sicher, ob das Regieentscheidungen waren oder ob das die Entscheidungen der Schauspieler sind, aber eben doch sehr, sehr große Gesten und sowas. Ganz besonders fällt mir das auf bei den zwei, drei asiatischen Schauspielern, die hier im Hintergrund rumhängen, die dann eben, sagen wir mal, eine ganz andere Körpersprache haben, wie man sie eben aus dem Hongkong-Kino vielleicht auch gewohnt ist oder eher gewohnt ist als eben mit den ganzen Toastbroten drumherum. Und ich möchte nicht mal sagen, dass es sich beißt, aber es fällt halt auf. Aber auch wenn eben halt so eine Leute wie halt hier John Miller als Detective Nick DeMarco dann irgendwie, weiß ich, seine Waffe irgendwie in Anschlag nimmt, also er kann dann gerade um die Ecke gelinst und dann nimmt er sie zurück und das ist halt so ein, also man hört geradezu das schnappende Geräusch, mit dem er dann irgendwie zackig die Pistole irgendwie auf Ohrenhöhe reißt und ich denke so, wuff, haben wir es auch nur mal kleiner, aber ist okay.
Meine Lieblingsszene der Hinsicht ist, glaube ich, wo er Cynthia Rothrock so ein bisschen, also verbal auf jeden Fall zur Seite schubst mit, ja, sie müssen noch viel über Polizeiarbeit lernen und dann eben relativ dilettantisch diese Ganoven darstellt, aber das ist absolut recht. Ich weiß auch nicht, also es ist natürlich schwierig, Godfrey Ho oder Hall, wie er sich hier bezeichnet in den Credits, redet nicht viel über sein Schaffen. John Miller und Don Neum haben diverse Interviews gegeben, in denen sie eben gesagt haben, dieses große Schauspiel, möchte ich es mal nennen, ist auf seinem Mist gewachsen. Es kam immer die Regieanweisung, make it bigger, make it greater.
More Cowbell.
Ja, more acting, ja. Ich weiß, es ist glaube ich schwierig zu sagen. Ich weiß auch nicht, ob sie mittlerweile einfach das so als Talking Points auch eingeübt haben und dann einfach die Legende zur Wahrheit wird, zur Geschichtsschreibung, aber so wird es wohl auch mehr oder weniger gewesen sein. Fakt bleibt eben, das sind keine wirklichen Schauspieler.
Ja, oder zumindest wobei ich mir die Frage gestellt habe, ob das nicht eben einfach auch Leute sind, die vielleicht, wie das ja gerne mal gemacht wurde, auch in den 70ern und 80ern, eben Amerikaner oder Australier oder Engländer, die halt sowieso in Hongkong wohnten. Richtig. Und dann halt da, sagen wir mal, für die Diversität oder so dann da mit reingenommen wurden.
Absolut, ja.
Aber mir fiel halt tatsächlich auf, dass also Detective Nick und Detective Mike nicht nur sehr, sehr, sehr ähnliche, sehr generische Namen haben, sondern eigentlich auch nur unterscheidbar sind durch die Länge ihrer Krokodiler.
Wohl wahr. Die Inhaltsangabe hat geschrieben bei der UFDB, McLean, und McLean schreibt,
natürlich,
ja, Christy Jones, das ist Cynthia Rothrock, verdient Geld als Straßenkämpferin, um ihre Schwester Karen, das ist Sunny David, das College finanzieren zu können. Als diese jedoch dem durchgedrehten Kampfsportler Stingray, der nach dem Verlust seiner Freundin, das ist Don Liam, der nach dem Verlust seiner Freundin Frauen tötet, die ihr ähnlich sehen, zum Opfer fällt, kennt Christy kein Halten mehr. Sie macht sich auf eigene Faust auf die Jagd nach dem Mörder. Punkt, Punkt, Punkt. Ich glaube, so die wirklich relevanten Leute in Cast and Crew haben wir bereits genannt. Und ich möchte kurz hier namechecken, Todd Hahn, der die Musik komponiert hat, und mal eben erwähnen, die ist richtig scheiße. Ich finde die unerträglich schlimm fast. Also es gibt so ein paar Spannungsmomente, in denen ist sie relativ treffend, aber diese Musik hört nicht auf zu dudeln den ganzen Film lang. Es gibt keine Dialogszene, wo nicht im Hintergrund dum, 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 dum. Diese monotone, eierige Dudelmusik, es ist echt furchtbar.
Ich habe da gar nicht so sehr drauf geachtet, weil ich sie einfach auch nicht interessant genug fand. So. Worauf ich tatsächlich mehr geachtet habe, waren dann solche Dinge wie, wen sie zum Beispiel, und ich habe ja nur mal auf Deutsch gesehen, welche Synchronsprecher sie verpflichtet haben, weil zum Beispiel Gerald Klein, der eben Detective Mike spielt, das ist der mit der etwas längeren Matte, der dann auch sterben darf. Ja. Der hat nämlich die gleiche Synchronstimme wie Anthony Edwards in Top Gun.
Aha, okay.
Was ich irgendwie interessant fand, weil das ja dann doch einmal eine bekanntere Stimme ist, warum das halt, sagen wir mal, so die sechste oder siebte Figur bekommen hat, fand ich seltsam. Dafür dann aber auch die junge Dame, die seit Jahr und Tag Bart Simpson spricht und eben auch recht häufig besetzt wurde auf Theresa Ball.
Aha, okay.
Hat gleich mehrere Auftritte. Darf öfter mal so im Hintergrund labern. Und ich denke, was ich kann, vielleicht war die gerade im Tonstudio oder so. Oder also, ja, etwas ja, weiß ich, rauchig, kicksige Stimme. Genau. Nein, also sie spricht dann, also wenn sie weibliche Figuren spricht, spricht sie etwas anders. Mhm. Oh, ich glaube, sie hat auch Peppermint Patty gesprochen damals. Ja, nee, aber wurscht, auf jeden Fall, auf so eine Sachen habe ich dann tatsächlich da mehr geachtet, aber das mag wirklich an der Synchronfassung liegen.
Ich weiß nicht, wie viel wir aus Undefeatable, die unbesiegbare Diskursiv rausholen können, weil der Film ist halt wirklich fast, also critic-proof, würde man, glaube ich, im englischsprachigen Umfeld sagen. Man kann ihm nicht wirklich böse sein, es ist eben tatsächlich kein guter Film, ich finde den dennoch aber gnadenlos unterhaltsam und er hat seine Momente, also gerade so stuntseitig, also bei aller bei allem Dilettantismus in Sachen Inszenierung, Schauspiel oder einfach auch Einfallslosigkeit. Er hat erstmal so storyseitig dann doch irgendwie schlägt da so ein paar Haken, die vielleicht nicht komplett überraschend sind, aber unerwartet, möchte ich mal sagen. Also allein, dass der Film überhaupt so in diese Serienmördergeschichte investiert ist, eher ungewöhnlich für einen Martial Arts Actionfilm. Und es gibt dann eben doch ein paar Stunts, bei denen ich mir denke, na hallo, also da ist gerade jemand von einem Parkhausdach geflogen auf ein Auto und dann irgendwie noch auf einen harten Betonboden ohne Schnitt. Das muss wehgetan haben.
Auf jeden Fall. Ja, dachte auch, wenn Christy mit dem unteren Teil des Rückens auf diese Werkbank knallt, dachte ich auch, das muss aber auch gezeckt haben. Also, ja. Das muss ich dem Film wirklich lassen. Die Kampfszenen sind größtenteils sehr gut inszeniert, sind manchmal nicht sehr spannend gefilmt, aber sie sind auf jeden Fall rein von der Choreografie her, haben die alle Hand und Fuß. Ja, das war ein blödes Wortspiel, ich weiß. Aber
ich fand's sehr gut.
Das funktioniert. Sie haben wirklich gute Leute. Sie haben auch ein paar ganz, ganz knuffige Ideen. Wir hatten alles nichts weltbewegend Neues. Hier dieser Kampf von Cynthia Rothrock mit Lee, heißt die Figur. Der Kampf auf dem auf diesen Tonnen.
Ja.
Das sah ziemlich gut aus. Und sowieso. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe halt wirklich gedacht, der Film fängt ja nun mal an, eben mit dieser sehr seifenopernartigen oder vielleicht auch pornofilmartigen Unterhaltung zwischen Anna, Emily Dvořák. Anna,
ja.
die ihrer Psychiaterin Dr. Simmons, Donna Jason spielt sie.
Ja.
Was auch immer, ich sag's halt dazu.
Gehört, es ist in Ordnung, das finde ich, ja.
Genau. Eben erzählt, dass ihr Männer, Paul, halt irgendwie eigentlich früher ganz lieb und nett war, aber seitdem mal eben.
Diese illegalen Boxkämpfe.
Genau, dankeschön. Ja. Diese Kämpfe oder Kickboxen oder was auch immer macht, halt durchführt, wird halt irgendwie zunehmend schwieriger. Und dann halt dazu dann eben die Schnitte halt zu den Kämpfen. Und ich hatte halt wirklich angenommen, ja, das geht jetzt darum, dass ich Cynthia Rothrock halt quasi hochkämpfen muss, bis sie irgendwann bei dem da gelandet ist. Und de facto ist es ja auch so. Ja, nur dass ich halt annahm, dass es eben wirklich um einen Film über Kämpfe im Ring geht. Also praktisch so vom Straßenkampf, irgendwelche Kaschemmen, bis sie dann halt irgendwann zu so einem Tournament kommen. Aber so ist es halt gar nicht, ne? Weil relativ schnell bringt der Film dann eben diese Mama hat mich nicht lieb Nummer, die Paul halt da umtreibt, und deswegen sucht er sich dann halt ständig Frauen, die auch also vage irgendwie ihn an Anna erinnern, und das gibt uns dann genug Möglichkeiten für recht belanglose Kämpfe.
Also Paul hat relativ viel Glück auf der Suche nach seinen Annas, weil er sucht ja einen speziellen Frauentyp, ne? Klein, schlank, rothaarig. Und ich meine, gerade rothaarige Personen. Und Blümchenkleid gibt's ja nicht so häufig, aber der begegnet denen in dem Ort, wo das spielt, was auch immer das ist, alle Nase lang. Also ich glaube, es wird auch nie erwähnt, wo das spielt. Es wird auch nur, ich glaube, Sergeant hier, Detective Nick sagt auch nur, ich bin von der Metro Police.
Ja.
Irgendeine amerikanische Großstadt.
Ja.
Aber ich verstehe das, was du sagst. Also ich habe da mein Gefühl, als ich den Film das erste Mal sah, meine Erwartung war auch ähnlich. Ich bin sowieso verwundert darüber, dass der Film eben dadurch glaubhaft macht oder rationalisiert, warum die alle so gut sind in Sachen Kampfsport. Weil ich glaube, so ein etwas weniger, also erzählerisch weniger ambitionierter Action hätte einfach gesagt, ja gut, die kämpfen dann aber einfach alle gegeneinander irgendwann. Und die sind einfach so super gut in dem, was sie tun. Aber nee, es wird ja immer genau etabliert so, dass sie das können, weil sie es eben beruflich machen. Auch der eine Typ, der da vom Auto Parkhausdach runterfliegt, da wird ja dann auch im Nachgang noch gesagt, oh, guck mal hier, das ist Karate-Champion so und so gewesen.
Ja. Ich meine, ich dachte schon so ein bisschen, warum kann eigentlich jeder Karate oder Kung-Fu oder welche Kampfsportarten sie eben da tatsächlich, ich habe ja keine Ahnung von sowas. Dachte aber, nee, die Frage darf ich mir jetzt gar nicht stellen. Das bringt nichts. Ich meine, bei Buffy kann auch jeder Vampir Martial Arts. Also von daher, es ist okay. Es gehört zum Konzept. Ich muss mich jetzt drauf einlassen. Ist völlig in Ordnung. Aber du hast natürlich völlig recht. Der Film gibt sich ein bisschen Mühe, das auch trotzdem noch in irgendeiner Form nicht unerwähnt zu lassen. Auch wenn er gar nicht müsste. Mm-hmm. Genauso wie er eben auch diese Psychose von Paul/Stingray gar nicht wirklich so gebraucht hätte. Oder einen Polizisten.
Ja.
Ne? Also letztendlich ist es, ich meine, das Ding bleibt ja weiterhin einfach so ein levelbasiertes Tournament-Ding, ne? Dass sie halt, also Christy, Cynthia geht halt von Quelle zu Quelle, vermöbelt die alle, kommt mit unterschiedlichen Arten von Informationen wieder raus, die sie dann halt in den nächsten Level schickt. Und irgendwann kommt sie dann halt bei Stingray an. Also von daher.
Ja, ich habe ein bisschen Sorge, den Film kaputt zu reden, weil natürlich ist es ja vordergründig und hauptsächlich tatsächlich ein plumpes Action-Spektakel, das einfach nur Spaß macht. Und ich verstehe total, ja, wenn da Leute sitzen mit der dritten Dose Faxe und sagen, hier, cool, das Ding habe ich schon als Jugendlicher gerne auf Video geguckt, jetzt ziehe ich es mir wieder rein, weil einfach, es ist einfach so bad, it's good oder so. Weil ich glaube, auf dem Level lässt sich der Film auch sehr, sehr gut gucken. Und das tue ich ja auch meistens, ehrlich gesagt. Aber wenn man eben so ein bisschen genauer hinsieht, habe ich mich schon dieses Mal auch gefragt, jetzt auch so bewusst in der Vorbereitung, warum habe ich eigentlich an dem hier mehr Vergnügen als an den meisten billigen B- oder C-Actionern, die ich mir so angucke, gerade so aus dem Martial-Arts-Bereich. Und ich finde gerade eben wirklich diese Merkwürdigkeiten der Story und der Figurenzeichnung und dass der Film eben Dinge tut, die er eigentlich nicht tun müsste, um eigentlich 90 Minuten kurzweilig runterzukurbeln, runterzureißen, ja, genau. Das finde ich eben schon bemerkenswert, dass eben auch wirklich, ich möchte mal sagen, polizeiliches Investigativarbeit zeigen. Ich meine, klar, die ist sehr, sehr krude und rudimentär, ne? Sie finden dann irgendwie Namen raus und besuchen verschiedene Leute und, aber dass sie sich überhaupt die Mühe geben, das zu zeigen und das als Anlass zu nehmen für noch eine weitere Actionsequenz oder ne, dieses Kindheitstrauma mit irgendwie Paul bzw. Stingray sucht seine Mutti inklusive Rückblick und also das, ich glaube, andere Filme gehen nicht so weit, sind nicht so ambitioniert in der Hinsicht.
Ambitioniert ist, glaube ich, das absolut richtige Wort. Und ja, wie du schon ganz richtig sagtest, er müsste nicht, er macht es aber trotzdem. Und ich glaube, auch daran habe ich durchaus Spaß, dass der Film sich eben durchaus dann 5 Minuten Zeit nimmt, um die Detectives Miller und Klein, beziehungsweise die Marco und Mike, der hat nur einen Vornamen offenkundig. Der hat nur mal einen Vornamen, dann eben auch wirklich dabei zeigen, wie sie sich irgendwie einen Kaffee teilen oder dann Dr. Jennifer Simmons zum Verhör bitten und Mike darf noch ein bisschen sabbern, weil er die so rattenscharf findet und ich frag mich die ganze Zeit, haben die zwischendurch die Plätze getauscht, weil sie sich so verdammt ähnlich sehen. Aber nochmal, der Film macht das und der ist halt unglaublich sympathisch dabei. Ich habe mich auch keine Sekunde gelangweilt, überhaupt nicht. Ich wollte halt wirklich auch wissen, wie sie mit ihrer kruden Polizeiarbeit hier weiterkommen und all das. Und ich glaube tatsächlich, wenn der Film in irgendeiner Form für mich nicht funktioniert, dann sind es die emotionalen Momente. Weil das ist eben etwas, also ich finde es tatsächlich ganz spannend, was Cynthia Rothrock macht, wenn sie die Leiche ihrer Schwester identifiziert. Da habe ich so das Gefühl, da versucht sie alles, was sie irgendwie in den letzten 20 Jahren schauspielerisch nicht leisten durfte, in eine Szene zu packen. Ja. Ich würde sagen, ich bin ein bisschen stolz auf sie. Aber also auch dann ganz zum Schluss, wenn sie dann am Grab noch irgendwie ihre Rede hält und all das, denke ich mir, ach ja, nee, komm, das ist jetzt nicht, sagen wir mal, so das Aushängeschild des Films. Aber andere Sachen funktionieren tatsächlich recht gut. Also der Umgang mit ihren Kumpels in der Gang ist sympathisch, sowieso, wie sie und sich der Detective sich ein bisschen gegenseitig necken und dann aber zusammenarbeiten und offenkundig näher kommen, ist irgendwie auch nett. Auch ich eine Szene, die mir besonders gut gefallen hat, ist dieser Martial Arts Experte, der da auftaucht und ihnen irgendwie 20.000 verschiedene Krallengriffe zeigt.
Die Eagle Claw, the Tiger Claw, the Dragon Claw.
Genau, das ist die speiende Kobra und das ist der, weiß nicht, tanzende Bär und so. Und welcher davon war es? Keiner. Hab ich gelacht. Fand ich das gut. danke, Experte, dass du uns wieder über 5 Minuten Film gerettet hast. Aber ich kenne 3 Leute, die das hier beherrschen. Und dann dürfen sie da hingehen und der eine davon sitzt im Rollstuhl und so. Ist großartig. Es macht, also, das sind einfach so Sachen gewesen, die mir den Film wirklich richtig versüßt haben. Und dann eben zwischendurch die Kampfsequenzen, die haben Spaß gemacht.
Ja, tatsächlich. Also sie sind nicht besonders innovativ gefilmt. Ich glaube, da hätte man irgendwie seitens Kameraführung, Editing auch noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich meine, wenn sie beeindrucken, dann leben sie ja wirklich von der Kunstfertigkeit der Stunts oder einfach davon, dass man eben mutmaßt, dass sich die Leute da wirklich wehgetan haben.
Ja, genau.
Haben.
Sieht sehr akrobatisch aus und ein bisschen nach Aua.
Ja, genau. Finde ich auch tatsächlich gut. Ich finde auch dieser Mix tatsächlich aus banaler, kruder Mise-en-Scène, also Inszenierungen, also teilweise auch Figuren werden im Bildkader platziert, weil sie gleich noch einen Satz von sich geben müssen. Am auffälligsten fand ich zum Beispiel, als sie hier den falschen Paul aufgesucht haben, der im Rollstuhl sitzt, den du gerade erwähnt hast. Und der sitzt schon so im Hintergrund der Szene und wartet eigentlich nur darauf, dass seine Tochter zur Seite tritt. Und er sagt dann irgendwann, lass Papa das erledigen. Und sie tritt zur Seite und da sitzt er schon. Also das ist einfach sehr, sehr merkwürdig. Das ist fast schon kindlich naiv. Und dann wiederum hast du eben so Akte größtmöglicher Gewalttätigkeit, wo Menschen die Augäpfel rausgepult werden. Das ist ja auch etwas, das ist nicht bedurft hätte. Also man hätte es ja auch ohne machen können, ne? Aber einfach dieser Hang zu diesen kleinen sadistischen Grausamkeiten, auch finde ich sehr bemerkenswert. Also da hat sich offenbar Godfrey Ho auch Gedanken gemacht, was er da machen wollte. Oder eben auch nicht, ich weiß nicht, einfach vielleicht nur auf vordergründigen Schockeffekt ausgelegt, keine Ahnung. Aber es ist immer so ein bisschen mehr, als eigentlich sein müsste. Und bei der Kunstfertigung hat der Szenen vielleicht auch ein bisschen zu wenig, aber ich bin vielleicht auch sehr gnädig, einfach weil ich ein paar andere Filme von ihm gesehen habe und die gucken sich uninteressanter. Also die sind austauschbarer, möchte ich sagen. Er hat wahrscheinlich 20, 30 Filme mit Ninja im Titel gemacht. Ich habe 4, 5 davon gesehen und ich könnte nicht mehr sagen, welcher ist. Weil die eben auch teilweise Szenen drin haben, identische Szenen drin haben und narrativ mühsam zusammengestückelt sind. Und der hier hat eben eine nachvollziehbare Handlung und eine Motivlage für die Figuren. Wie gesagt, du hast ja selber erwähnt, es gibt eine kleine Love Story, die wird niemals so richtig zu Ende erzählt. Die ist auch so ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, dass sich hier der finde ich immer ein bisschen merkwürdig, wenn sich da Polizei, Detectives an Zeugen oder Verdächtige ranmachen oder Angehörige. Ja, ja. Kommentiert hier, glaube ich, auch Mike hier, du hast Interesse, ja, lass mich mal und so. Das ist egal. Und dann witzen eben auch Cynthia Rothrock und John Miller als Detective Nick schon wieder rum, kurz nach dem Tod der Schwester. Also du hast ja recht, auch die Emotionalität funktioniert nicht. Das hat überhaupt keinen Nachhall. Die Schwester stirbt. Wird umgebracht, Karen stirbt und eine Szene später macht sie sich schon wieder lustig über den autoritären Gang, das gockelhafte Gehabe von Detective Nix, so von wegen, ah, guck mal, da kommt da ja der große Boss und ich denke mir so, komm, ein bisschen, kannst du wenigstens einen Tag trauern oder so.
nein, aber dafür rennt sie gleich los mit ihrer Lederjacke, um die Fährte des Mörders aufzunehmen. Ja.
Wie fandest du diese Showcase-Szenen für, ich glaube, alle Beteiligten haben so eine Szene, wo sie einfach quasi mal performen dürfen?
Ja.
Ich finde die eigentlich ganz cool, ehrlich gesagt.
Doch. Also ich sag mal, sie haben auch alle was zu zeigen. Ne? Das ist, ich fand es ein bisschen seltsam, dass sie, also andersrum, dass der Stingray so einen Moment bekommt. Das kann ich verstehen.
Ja.
Dass Cynthia Rothrock sowas bekommt, ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Dass Detective Nick mehrere solcher Momente hat, wo er dann trainiert, alleine, dann halt mit Detective Mike noch zusammen. Dann darf er später den Dojo von hier, den Nicht-Cobra Kai quasi irgendwie vermöbeln. Und ganz zum Schluss hat er eben, wenn Christy dann einen Arm in der Bandage hat, darf er den Hauptkampf gegen den Oberbaddy bestehen, bis sie dann irgendwann wieder dazukommt. Was im Übrigen auch wieder ganz cool aussieht, wenn die zu zweit gegen ihn kämpfen und sowas, auch sehr schön choreografiert. Aber trotzdem fand ich es halt seltsam, dass eben John Miller hier so in den Vordergrund auch gerückt wird über weite Strecken. Zu Ungunsten von dem eigentlichen Star des Films. Ne?
Ja, tatsächlich. Vielleicht hat man sich da mehr erhofft, so karriereseitig für John Miller. Aber du hast ja die generischen Namen hier der Figuren angesprochen. Ich finde es auch eben interessant, dass die meisten der Darsteller eben auch unglaublich generische Namen haben, wie Donna Jason oder John Miller. Und ich denke mir so, wenn man was in Hollywood werden will, vielleicht ein bisschen extravaganter. Man muss sich auch merken können als irgendwie John Miller. Aber
meine John Matrix ist auch viel besser.
Genau. Also wie gesagt, alles in allem sehr sympathisch. Ich möchte auch den Film jetzt nicht kaputt drehen. Ich verstehe dieses YouTube-Phänomen anodings. Ich glaube, heute würde der Film niemanden mehr hinterm Ofen hervorlocken oder die entsprechenden Ausschnitte. Ich glaube aber so in den Frühtagen der Internet-Memes und als YouTube einfach nur eine frische Plattform war und Menschen entdeckten, wir können da nicht nur kleine Urlaubsvideos und irgendwie Statements hochladen, sondern auch Filmclips. Ich kann das nachvollziehen, dass es so ein Riesending war. Und ich habe es auch so mit einem Auge wahrgenommen damals. Ich habe den Film dann aber auch wieder vergessen, erst ein paar Jahre später wieder gesehen, wiederentdeckt in Gänze und dann festgestellt, ach ja, das war ja dieses Ding. Aber so im Kontext der gesamten Spielhandlung ist, ich meine, die Szene ist immer noch wild, die Schlussszene, wenn sich dann die Shirts vom Leib reißen und dann die eingeölten, muskelbepackten Körper darunter hervortreten und mit wilden Schreien gegeneinander gekämpft wird. Das ist immer noch wild, aber innerhalb dieses Films wirkt sich mir ganz so merkwürdig, als wenn du diese 5 Minuten ab losgelöst hast vom Rest der Handlung.
Nee, klar. Es ist schon das Highlight, weiß ich gar nicht, aber zumindest die Kulmination all dessen, was vorher war. Und dann, also ich dachte halt eher so ein bisschen, da wollte jemand 93 nochmal so ein bisschen sowas wie Enter the Dragon oder sowas nochmal machen. Ja. Und das ist legitim, also gar keine Kritik daran. Und von daher hatte ich so das Gefühl, das gehört einfach dazu. Das passt in den Film, den ich die 90 Minuten vorher gesehen habe oder 85 Minuten vorher gesehen habe. Ja, losgelöst davon, naja, vermutlich nicht so sehr.
Es gibt eben auch da so ein paar merkwürdige Regieentscheidungen. Ich finde das tatsächlich auch mit den T-Shirts runterreißen und eingeölte athletische Männerkörper zu sehen, ist irgendwie auch nicht wahnsinnig ungewöhnlich. Du hast ja bereits ein gutes Beispiel für Film dieser Bauart genannt und davon, die gibt es ja im Dutzend oder so, im Tausenderpack. Aber es gibt dann eben auch immer da wieder eingesprägt, so wirklich merkwürdige Regieentscheidungen, wie zum Beispiel dieses Close-Up, in dem eben Detective Nick eins auf die Fresse kriegt. Einfach komplett ohne Schnitte zu zeigen und zwar zweimal. Also er kriegt ja eins aufs Kinn, so in so einer halben Zeitlupe, vielleicht aber auch einfach nur eine gespielte Zeitlupe, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Er bewegt sich halt auch einfach nur unglaublich langsam und danach kriegt er nochmal eins auf die Rübe. Und ich glaube, ein talentierterer Regisseur, kunstfertigerer Regisseur hätte da vielleicht auch nach dem ersten Mal weggeschnitten und vielleicht einmal eine Totale gezeigt oder so. Es wirkt so ein bisschen nach, wir haben da was gefilmt und wir müssen jetzt auch wirklich jeden Zentimeter Zelluloid, den wir da verschossen haben, auch nutzen.
Möglich. Bei der Gelegenheit gefragt, hast du mal diese asiatische Version Bloody Mary Killer gesehen?
Nein, habe ich nicht.
Ja, da würde mich natürlich schon mal interessieren, wie weit die halt da vielleicht anders ist.
Nee, ich habe die noch nicht gesehen, aber auf der Vinegar Syndrome Special Edition UHD Blu-ray Dreier, ich glaube, das sind tatsächlich, warte mal, eins, zwei, das ist eine Dreier-Disc Special Edition. Ist auch der Bloody Mary Killer Cut drauf, ja.
Ah ja.
Mit einem akademischen Audiokommentar.
Krass.
Ja, deswegen mag ich diese, deswegen mag ich diese US-Labels.
Dann weißt du ja, was du nächsten Freitag machen kannst.
Ja, tatsächlich. Ich gucke mir den immer wieder gerne an. Also ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe, glaube ich, Casablanca zweimal in meinem Leben geguckt. Ich habe Undefeatable 6 oder 7 Mal gesehen mittlerweile. Und dann mag man es drüber denken, was man will.
Ja, er hat einfach die besseren Dialoge.
Ja, ich habe Spaß daran tatsächlich.
Völlig verständlich. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich kannte ihn vorher noch nicht. Und ich glaube, es ist sogar mein erster bewusster Cynthia Rothrock-Film. Kann sein, dass sie irgendwo mal aufgetaucht ist und wie in einer Nebenrolle, weil sie nochmal jemanden brauchten oder so. Aber die hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hatte wirklich gute 90 Minuten, muss man ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, da kommen noch mehr in den nächsten Jahren. Also können wir gerne nochmal ihre Karriere durchwühlen. Da gibt es noch ein paar schöne
Sachen. Sehr gerne. Weil wie ich ja schon von Anfang sagte, sie macht eine gute Figur in der Rolle.
Ja.
Also manchmal habe ich mich so ein bisschen gefragt, was da für Kostümentscheidungen sind. Also wenn sie auf einmal mit dieser riesengroßen roten Schleife auftaucht. Ja. Aber grundsätzlich, nee, es ist schon, sie kann diesen Film tragen mit dem, was sie da so leistet.
Ich glaube, ist wahrscheinlich mittlerweile vorbei und wir sind einfach alt, aber ich meine mich zu erinnern, dass in den Nuller- und Zehnerjahren so die 80er Jahre modisch als eine furchtbare Zeit galten und mittlerweile hat sich das, glaube ich, für mich massiv verschoben in die frühen mit 90er Jahre. Also was die an diesem Film tragen, auch diese weiten Flanellhosen von Detective Nick.
Und also, sowas hatte ich aber auch zu meiner Konfirmation damals.
Ja, natürlich, wir hatten das alle. Aber das macht es ja nicht besser.
Nee, ich weiß. Aber danke, dass du sie erwähnt hast. Mir sind sie auch aufgefallen.
Achso, noch ein künstlerisch ambitionierter Moment, bevor wir auch gerne gleich zum Street Fighter wechseln können. Ich fand tatsächlich diesen Styroporregen hier in Zeitlupe sehr, sehr hübsch.
Der hatte was, ja. Aber
gut gemeint und halb gekonnt, aber.
Also auch dieser Moment, der war zumindest cinematografisch ambitioniert. Zumindest als die meisten anderen Momente. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum muss es denn Styroporregen sein? Mhm. Ich meine, wäre es irgendwie lustiger gewesen, wenn sie, irgendwie ein Deckenfenster kaputt gemacht hätten und dann wären Glasscherben runtergeregnet oder so. Aber
du, ich habe ja auch ganz viele Fragen gestellt. Zum Beispiel sammelt Stingray allen Ernstes die Augen, die er seinen Gegnern rausholt, wieder ein und packt sie ja dann in so ein Aquarium. Aber wir sehen eben teilweise, wie die den zumindest bei diesem ersten Kampf mit dem Karate-Master da irgendwie in einem Parkhaus, wie die Augäpfel ihm eben rausfliegen und die irgendwo in der Gegend landen.
Das heißt, er hebt sie auf.
Genau. Ja. Nach dem Kampf, ungesehen, muss er da rumlaufen und sagen, wo ist das verdammte zweite Auge? Wo ist das verdammte zweite Auge?
Nee, er gibt sich ja auch die Mühe, jemanden zu kidnappen, irgendwo also erstmal bringt er den Partner meistens, dann bringt er die jeweilige Dame in seine Garage, wo gefoltert und vergewaltigt und umgebracht wird, und dann bringt er die wieder zurück. Mhm. Also beispielsweise in so ein Parkhaus, wo mittlerweile eigentlich die ganzen Bullen rumhängen müssen. Oder eben er setzt die Sekretärin von Dr. Jennifer dann eben wieder an ihren Platz.
Stimmt, ja, natürlich.
Und so. Das kriegt ja offenkundig auch niemand mit. Ja. Der mit der Leiche über der Schulter irgendwie ins Bürogebäude schlurft. Also da, über so eine Sachen sollte man wirklich nicht großartig drüber nachdenken, denke ich. Aber es funktioniert ja alles. Es macht Spaß. Ein paar wirklich hübsche Ideen, ein paar sehr akrobatische Einlagen. Der Wille zählt.
Der Wille zählt.
Ich hatte Spaß. Ja.
Ich bin auch kein besonders großer Fan von Vergewaltigungsszenen, aber mit diesen Zwischenschnitten auf dem Kotelett, das ist schon irgendwie, das macht es irgendwie erträglicher tatsächlich. Also.
Ja, stimmt, ja. Oh, ich hätte mir doch wieder mal Sachen aufschreiben müssen, weil auch das ist, das dachte ich auch so, oh Gott, was wollt ihr jetzt von mir?
Das Ende ist unglaublich versöhnlich, sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Achtung, großer Spoiler, der letzte Moment des Films ist eben die Erkenntnis, dass Cynthia Rothrock, also Christy, all ihre Buddies aus Hongkong mutmaßlich in die Uni eingeschrieben hat, ne?
Ja.
Dass sie ihr Studium aufnehmen und dann sagt eben Detective Nick, und dich habe ich auch eingeschrieben, Christy.
Ja, sehr schön. Mit deinem wie alt
Mitte 30,
war Mitte, Zeit, Mitte, 35, ja. Ja, 35, 36. Naja, nee, kann man da machen. Ich finde natürlich, dass dieses High Five zu viert am Ende, das führt uns ja quasi direkt irgendwie zum Ende des nächsten Films, über den wir reden
könnten. Ja, sehr schön. Ja. Darauf freue ich mich auch sehr. Aber wir dürfen natürlich nicht über Street Fighter sprechen, bevor du nicht die Möglichkeit hattest, etwas über Alina Fox zu sagen, deine Comic-Heldin.
Ja, genau, meine Comic-Heldin, die auch nur unwesentlich ein paar Jahre jünger ist als Street Fighter und im Übrigen Undefeatable, nämlich von 1997. Da habe ich sie entwickelt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich zwar noch keinen Cynthia Rothrock-Film gesehen, aber Street Fighter. Und mittlerweile gibt es die ersten paar Hefte, die auf genau dieses Datum mehr oder weniger zurückführen, auch wieder zusammengefasst im Sammelband. Mhm. Der ist wieder erhältlich auf alinafox.de, wo man sich ein paar Sachen über meine Figur durchlesen kann und natürlich im Shop sich komplett glücklich kaufen kann, worüber ich mich auch immer sehr freue. Also praktisch,
man kann sich selber glücklich kaufen, ja? Man kann dich glücklich kaufen.
Ja, so kann man das zusammengefasst sagen. Vor allem, weil ich dann auch mal überglücklich bin, meinen Namen wieder schreiben zu dürfen, damit ich ihn nicht vergesse. Und ich mache auch immer noch eine kleine Zeichnung dazu.
Sehr schön. Wir beide sind natürlich nicht käuflich, Daniel und ich. Also zumindest unsere Meinung und unsere Filmauswahl. Aber man kann uns trotzdem unterstützen. Und wir machen dann eben trotzdem einfach unser eigenes Ding, aber mit eurem Geld. Haha. Spaß beiseite. Wir freuen uns natürlich über eine kleine monetäre Unterstützung. Das hilft uns hier, das Ding beisammen zu halten, am Laufen zu halten und einfach weiterzumachen in dieser Regelmäßigkeit, wie wir es tun, nämlich wöchentlich seit über 12 Jahren. Wir haben unser 12-jähriges verpasst letzte Woche, aber sei es drum.
Ach, was?
Ja, komm. Irgendwann hört man auf mitzuzählen.
Ja, ja.
Bei Folge 500.
Machen wir wieder bei 15.
Ja, bei 15 und davor kommt ja auch noch die 500, die auch keine echte 500 ist, aber wir lassen uns trotzdem was Gutes dafür einfallen. Wenn ihr dafür Ideen habt, ich glaube so im Oktober, dann dürfte es soweit sein, Pi mal Daumen, schickt uns gerne Ideen. Und bis dahin spendet uns einfach gerne ein bisschen Geld unter patreon.com/bahnhofskino. Ab 2 Euro seid ihr dabei. Dürft beim Discord mitchatten, kriegt jede Bahnhofskino-Folge eine Woche vorab und für nochmal 2 Euro mehr eine Bonusfolge und Zugriff auf unser ganzes Archiv und geht mit einem guten Gefühl abends ins Bett. Nämlich, dass ihr den unabhängigen Filmdiskurs adäquat gefördert habt an der richtigen Stelle. So. Und wir müssen keine Werbung machen hier.
Also. Richtig, also außer für uns natürlich.
Ja, falls ihr diesen Werbeblock anhört regelmäßig, in dem Daniel von seiner Kunst und ich von unserem Patreon-Goodies spreche, das zeichnet euch aus, möchte ich sagen.
Ja.
Es gibt das nicht, sondern hört zu. Gönnt uns diese 2 Minuten, denn jetzt reden wir über Street Fighter, die entscheidende Schlacht aus dem Jahr 1994. Ich glaube, der lief aber erst 1995 in deutschen Kinos. Ich habe den nämlich im Kino gesehen und meinte, der sei irgendwo um meinen Geburtstag rum rausgekommen, weil der war irrsinnigerweise ab 16 hierzulande. Mhm. Und weiß, dass mich das als damals auch 16-Jähriger ein bisschen enttäuscht hat, weil ich mir mehr Gewalttätigkeiten erhofft hatte.
Ja, verständlich.
Und dann kommt dieser Film. Der vieles ist aber nicht wahnsinnig gewalttätig. So.
Nein, ich glaube, also ich würde ihn ja als putzig bezeichnen.
Ja. Unser Lieblingswort. Ja, ich sehe gerade 27. April 95, genau, das passt ja.
Ja, sehr, sehr schön.
In Deutschland gestartet. 30 Millionen Dollar mit Budget, Studioproduktion von Steven D'Souza, anerkannter Drehbuchautor von Filmen wie Commando oder Stirb langsam, also durchaus eine zugehörig zu Hollywood-Prominenz, zumindest als Drehbuchautor in den Hauptrollen. Van Damme, Raoul Julia, Ming-Na Wen, Kylie Minogue, Wes Studi und diverses weiteres Personal, über das wir auch gleich noch sprechen. Simon Callow, den kennt man doch auch irgendwo her.
Ja, natürlich. Ja, wir hatten ihn schon bei Amadeus, ja, bei Schikaneta gespielt.
Oh, ja, ja, natürlich. Ich versuche den nämlich gerade zuzuordnen. Ja,
genau,
ich
meinte, der hat ist natürlich auch gewesen in Shakespeare in Love, mhm, und Phantom der Oper, hatten wir auch mal drüber gesprochen. Mhm. Hier die Version von Dingenskirchen.
Joe Schumacher.
Ja. Genau, also eben auch so eine Figur, die man halt auch gerade aus dem englischen Kino halt irgendwie gar nicht wegdenken kann. Und eigentlich eher, sagen wir mal, auf die ein bisschen schwerwiegenderen Stoffe, glaube ich, eher verbucht. Als nun ausgerechnet Street Fighter, aber er hat ja auch nur 2 Minuten Auftritt, also von daher. Roshan Seth würde ich natürlich noch gerne erwähnen, ne? Der uns ja auch immer noch sehr gerne als zum Beispiel Shatalal in Indiana Jones, mhm, der Tempel des Todes in Erinnerung ist.
Wenn du es sagst, aber ja, jetzt wo du es sagst, natürlich. Mhm. Ich lese mal die OFDB-Inhaltsangabe vor. So, geschrieben bitte. Hat sie Platzhalter-Account, goodbye. Oh. Böser Junge. Die Welt am Abgrund, der diabolische Diktator General Bison, das ist Raul Julia, terrorisiert mit seiner gewalttätigen Streitmacht das Land. Über 60 UN-Mitarbeiter hat er bereits, naja, UN, ne? AN.
AN,
genau,
AN. sind Blauhelme,
ja, von daher. Ja. Hat er bereits als Geisel, für die er 20 Milliarden Dollar Lösegeld verlangt. Der gefährliche Konflikt steht an der Schwelle eines Weltkrieges. Da tritt der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, Colonel Guile, das ist Jean-Claude Van Damme, mit seiner Elitekämpferin Cammy, Klammer auf, Popstar Kylie Minogue. Ich find's ja sympathisch. Vielleicht wurde der Platzhalter-Account dafür irgendwie aus der OFDB-Community rausgeschmissen, dass er irgendwie Kylie Minogue so hervorhebt, weil ich habe sie eher so als winzige Nebenrolle wahrgenommen, aber na gut.
Es war schon ein großes Ding, dass sie in dem Film mitgespielt
hat. Ja, na, aber sie hat nicht wahnsinnig viel zu tun.
Nein, hat sie auch nicht.
Zu einer geheimen Rettungsaktion an. Guile schleust 2 kleine Waffenschieber, die er bei einer Razzia erwischt hat, als Spitzel in die Gang des Waffenhändlers Saget, das ist West Duty, ein. Doch als sich in letzter Minute die Fernsehreporterin Chun-Li Zhang, das ist Ming-Na Wen, einmischt, misslingt der scheinbar perfekte Plan. Ja, klassische Inhaltsangabe, die so ein bisschen die Schwerpunkte woanders hinlegt, als ich sie gelegt hätte, aber na gut.
Ja.
Es ist eine Videospielverfilmung.
Genau. Wie viel Vorwissen hattest du zu dem, bevor du den Film im Kino gesehen hast?
Ich hatte das Videospiel mal gespielt bei einem Kumpel. Ich meine, der hatte das auf dem Amiga 500, aber da möchte ich mir jetzt auch nicht mehr so genau festlegen. Ich hatte keine Konsole zu der Zeit und auch keinen Spielecomputer. Also dafür musste ich die besser ausgestatteten Freunde in meinem Bekanntenkreis besuchen. Und das war auch alles. Ich kannte so ein paar Figuren. Also es war schon so, als ich dann Guile sah und Kylie Minogue's Figur und hier den Sumo-Ringer, dachte ich, ah ja, stimmt, das sind die aus dem Videospiel. Aber von der ganzen Lore, also der Mythologie des Street Fighter-Universums, keine Ahnung.
Ja.
Wie geht's dir?
Mir ging es ein bisschen anders. Mhm. Ich hatte von dem Lore, glaube ich, zu viel Ahnung und deswegen war ich gar nicht so richtig begeistert von dem Street Fighter-Film damals. Mhm. Weil es ist einfach auch völlig uninteressant. Mhm. Der Film hat einfach null Interesse daran, irgendetwas, was man halbwegs aus den Spielen oder Zusatzmaterial vielleicht kennen könnte oder sollte. Nun ist es aber auch so, dass natürlich, sagen wir mal, das Spiel grundsätzlich in seiner Aufmachung sehr bodenständig ist. Vorsichtig formuliert oder mit anderen Worten, eigentlich ist es genau das, was ich vorhin gesagt hatte über Undefeatable, nämlich es geht eigentlich nur darum, dass halt verschiedene Charaktere mit sehr geringen Eigenschaften in verschiedenen Stufen von Wettkämpfen miteinander sich prügeln und man sich im Prinzip hocharbeiten muss, bis man dann irgendwann gegen M. Bison antritt. Aber ich hatte das Spiel schon recht früh an einem Spielautomaten gemacht. Das war in irgendeinem Hotel, einer der letzten Familienurlaube gewesen sein, mit meinen Eltern noch, frühe 90er, und viel hat man da ja nicht zu tun, wenn man so mit 16, 17, ja, das ist vielleicht schon ein bisschen zu alt, sagen wir mal so mit 15, 16 und den Eltern halt auf, keine Ahnung, Lanzarote oder sonst irgendwas rumhängt. Also entsprechend fand man mich eben an diesen ganzen Arcades. Und Street Fighter 2 hat mir halt unglaublich viel Spaß gemacht. Ich mochte die Figuren, ich fand die einfach so schön bunt und so ein bisschen drüber. Und die Tatsache, dass wenn man halt irgendwie genug sich aufgelevelt hat oder einfach sein Powermeter hochgetrieben hat, dass man dann eben irgendwelche Feuerbälle abschießen konnte. Oder Chun-Li stand dann auf dem Kopf und hat mit den Beinen so eine Art Wirbelsturm gemacht und so eine Sachen. Das fand ich halt lustig und das hat halt echt Spaß gemacht. Das hat mir, ich habe da viel, viel Peseten oder Drachmen oder was ich da auch immer reingeschmissen habe. Jedenfalls war ich dabei eben so begeistert davon, dass ich mir das Ding, ich glaube, das ist tatsächlich das einzige Spiel, das ich jemals für den Amiga 500 gekauft habe, im Laden. Alle anderen Sachen sind entweder von meinem Bruder gekommen oder auf anderen Umwegen zu mir. Aber das Ding, da bin ich halt wirklich richtig losgegangen und habe gesagt, so, ich will dieses Spiel eben auch zu Hause haben. Stellte dann relativ schnell fest, dass es zwar irgendwie leichter ist, das eben nicht an der Konsole zu spielen, sondern mit seinem Joystick oder was auch immer man damals benutzt hat. Aber es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, aus irgendwelchen Gründen. Außerdem, weiß nicht, der Computergegner war immer schwierig.
Ah, ja.
Naja, jedenfalls habe ich eben dieses Spiel dann aber eben auch zu Hause logischerweise gezockt und fand das eben irgendwie ganz cool. Richtig cool fand ich es dann, als dann 93 G.I. Joe-Figuren rauskamen von den Charakteren. Also wirklich genau diese Beweglichkeiten und all das und in der gleichen Größe passend zu den anderen, die ich sowieso gesammelt habe. Also habe ich mir von denen halt einige geholt, die ich eben bekommen habe. Und da gab es noch genau Manga-Hefte, also Manga-gezeichnete Comic-Hefte aus Amerika. Schwierig, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber da haben sie sich halt noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, halt rauszusuchen, wer hat eigentlich welchen Grund, in diesem Wettkampf mitzumachen und wer ist mit wem irgendwie verbrüdert und wer hat ein Problem mit wem und all diese ganzen Sachen. Das heißt, ich war schon so ein bisschen drin, soweit man es halt mit diesem Franchise überhaupt sein kann. Und dann kam halt der Film. Und ich dachte so ein bisschen bei mir, warum ist Guile jetzt der Hauptdarsteller? War die erste Frage, die ich mir gestellt habe. Weil er war immer eine, glaube ich, sehr beliebte Figur. Genauso wie Chun-Li. Aber ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass es eigentlich eher die Geschichte von Ken und Ryu oder hier in dem Fall sagen sie ja Ryu, ist, sagen wir mal, so eine Animosität von ehemaligen Freunden.
Die bekommen aber immerhin einen prominenten Nebenhandlungsstrang, möchte ich mal behaupten.
Das ist richtig.
Also anders als Kylie Minogue.
Korrekt. Genauso wie auch Chun-Li ja durchaus richtig was zu tun bekommt. Ja. Aber ich glaube, das waren tatsächlich die Sachen, die mich halt am meisten erstmal, die mir erstmal säuerlich aufgestoßen sind, dass ich seltsam fand aus dieser recht einfachen Game of Death-artigen episodenhaften Level-Geschichte, auf einmal sowas riesengroßes zu machen mit ganzen Armeen von Guten und Bösen und dann eben, sagen wir mal, so Fraktionen, ne? Also dass halt Leute wie Sagat und so eben vielleicht nicht unbedingt zu den sympathischsten Charakteren gehören, ja, aber dass er jetzt irgendwie so zum Helfershelfer von Beißen wird und so, also alles so komische Entscheidungen, die, bei denen ich so das dringende Gefühl hatte, D'Souza hat eigentlich kein großes Interesse daran, das Spiel zu verfilmen, sondern irgendwas zu verfilmen und dann und die Figuren aus dem Spiel da drauf zu pappen.
Mich würde an der Stelle interessieren, hattest du damals so viel Detailwissen über die Figurenzeichnung, weil du hattest ja erwähnt, du warst gar nicht im Kino in dem Film. Hattest du vor irgendwie die Inhaltsangaben durchgelesen oder?
Ja, genau. Also der Film wurde recht groß beworben.
Mit
also
Van Damme, das ist klar. Also das wird geil, das verstehe ich auch noch, aber alles andere. Klar,
ich meine, richtig. Aber das Ding wurde halt groß beworben. MTV war voll mit Berichten darüber und Specials und dann durften sie alle drüber reden. Und natürlich die Tatsache, dass Raul Julia gerade kurz vorher so dermaßen ins öffentliche Bewusstsein durch seine Rolle als Gomez Adams gerückt ist, dann sehr tragischerweise eben gestorben ist, bevor der Film überhaupt rauskam. Also das Interesse an dem Film war sehr groß.
Daran erinnere ich mich, ja.
Und dass Kylie Minogue drin war, natürlich auch. Ich glaube, viele Leute in meinem Umfeld waren da ganz heiß drauf. So, und das waren halt alles so Dinge, die mich ehrlicherweise davon abgehalten haben, den Film im Kino zu sehen. Ich habe ihn aber sehr, sehr schnell danach dann auf Video gesehen, sobald er erhältlich war.
Ja, ich bin immer wieder, ich glaube, du warst einfach tatsächlich reflektierter als ich und eben auch 1995 älter. Ich meine, das bist du immer noch und das wird sich auch niemals ändern.
Nerdiger.
Ja, tatsächlich. Also es ergeben sich so oft Gesprächssituationen, wo ich mir denke, Daniel, wieso hast du dir so viel Gedanken gemacht und gehst dich einfach in einen verdammten Film rein und guckst es einfach selber an. Also das ist tatsächlich, also wenn ich, sage mal, also auf dem Fan-Level gewesen wäre wie du an 1995, ich würde, okay, mit Einschränkung, weil ich würde auch sagen, ja, du warst damals irgendwie gerade 20 geworden, warst vielleicht einfach auch schon so ein bisschen zu alt für die avisierte Zielgruppe. Aber sei es drum, ich hätte mir den Film eben trotzdem angeguckt. Genauso wie ich auch immer weiterhin noch in Star Trek-Filme gegangen bin, als ich schon längst gewusst habe, das wird nichts. Es kommt irgendwie Star Trek Nemesis und alle sagen, der ist furchtbar und der war auch furchtbar und ich habe es mir trotzdem angeguckt. Ja. Aber ich meine, ja klar, ich glaube, deine Street Fighter-Fanleidenschaft war wahrscheinlich auch nicht vergleichbar mit andere Leidenschaften, die wir beide so pflegen.
Korrekt, korrekt. Also ich glaube, als der 95 tatsächlich in Deutschland anlief, war ich da eigentlich schon seit zwei Jahren wieder ein bisschen raus. Ne? Also es hatte mich halt so 92, 93, glaube ich, sehr begeistert. Mhm. Und ich habe wirklich versucht, so viel wie möglich da mir raufzuschaffen oder anzuschaffen, auch an wirklich physischen Objekten. Ja. Aber wie gesagt, 95 war es dann eigentlich schon vorbei und ich hatte einfach überhaupt keinen Bock auf ein Van Damme-Vehikel, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Oh, tatsächlich. Und für mich war das der entscheidende Grund, reinzugehen, weil ich hatte nichts mit Street Fighter am Hut. Das ist etwas, was ich tatsächlich aus Arcade-Hallen kannte. Das ist etwas, was ich vom Amiga 500 meines Kumpels Christian, schöne Grüße, kannte. Aber das war es dann eben auch. Ich war drin tatsächlich wegen Van Damme, weil der so zu dem damaligen Zeitpunkt eben auf dem Höhepunkt seiner Kinokarriere war. Ich meine, der hat mit, ich möchte nicht irgendwie despektierlich klingen, aber sag mal, nicht allzu hochbudgetierten, tendenziös eher zweitklassigen Actionern und Martial-Arts-Filmen angefangen, was viel ist auch so im Direct-to-Video-Bereich hierzulande gelandet. Und dann kam eben sowas wie Universal Soldier und Hard Target, so das Regiedebüt von John Woo in den USA. Time Cop Sudden Death kam in den Jahren daran. Also es gab so ein kurzes Zeitfenster von 4-5 Jahren, wo große Van Damme-Filme im Kino liefen. Und ich habe mich schon darauf gefreut. Ich habe auch Time Cop und Sudden Death im Kino gesehen. Und da war es dann auch ganz schnell wieder vorbei. Also 96, 97, 98 war er dann fast schon wieder aus den Kinos raus und schon wieder in der Direct-to-Video-Hölle.
Ja, klar.
In diesem kurzen Zeitfenster habe ich mich tatsächlich auf Van Damme-Filme gefreut und war auch entsprechend, weil ich eben auch schon so ein paar Sachen zu dem Zeitpunkt aus der Videothek ausgeliehen hatte oder mir auf Umwegen bestellt, ausgeliehen hatte, wie auch immer, die ich eigentlich noch nicht hätte sehen dürfen, relativ heiß auf einen harten Actioner und war dann einfach ein bisschen unterwältigt von dem, was ich da sah, weil es ist ja schon ein Jean-Claude Van Damme-Film in dem Sinne, dass er hier die Hauptrolle spielt, aber ich finde, er kann eben nicht wirklich das zeigen, was er gut kann. Und ich finde ihn auch grandios fehlbesetzt tatsächlich in dieser Rolle.
Ja, ist ja auch. Ich glaube,
in der englischsprachigen Fassung.
Ja, oh ja, das ist richtig. Dann, ich meine, immerhin, das ist ja, sagen wir mal, vielleicht zur Ehrenrettung, dass sie eben, sagen wir mal, das Allied Nations, nicht United Nations, ist und dass sie deswegen eben, ich meine, er hat halt die amerikanische Flagge da auf dem Arm. Also nicht nur auf dem Ärmel, sondern eben auch auf dem Arm. Aber er darf halt mit seinem französischen Akzent sprechen, belgischen, vielleicht besser gesagt. Ich bin halt ganz schwer an Van Damme rangekommen. Mhm. Bloodsport hatte ich, glaube ich, gesehen damals. Cyborg hatte ich gesehen. Mhm. Universal Soldier habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Das war das Einzige, wo ich ihn halbwegs ertragen habe. Aber ich bin halt wirklich nicht so... Kein
Grund, sich dafür zu entschuldigen, ist total in Ordnung.
Ja, genau. Also von daher war halt wirklich eher ein Grund für mich, halt dem Film fern zu bleiben, als reinzugehen. Und als ich ihn dann gesehen habe, waren das auch alles, es waren alles Punkte, die mich halt gestört haben damals. Mhm. Ne, dass eben Guile so im Vordergrund steht, dass eben diese blauen Uniformen so im Vordergrund stehen, dass Ken und Ryu eben zwar schon prominente Charaktere sind, aber irgendwie nichts mit dem gemein haben, was sie in den Film darstellen, dass sie halt dass sie eben Leute wie Balrog und Honda eben so zu Sidekicks von Chun-Li degradieren, fand ich blöd, dass sie auch noch eine persönliche Ebene bringen. Blanka war cool, weil er so eine Monsterfigur war, ohne Hintergrund. Ja. Ne, der war halt irgendwie völlig alienartig im Vergleich zu den ansonsten relativ nachvollziehbaren Charakteren.
Dieser Film hier macht und nichts aus dem.
Genau, aber dafür geben sie ihm halt noch diese komische Backstory als guten Kumpel von Guile. Ich meine, bestimmte Dinge haben sich bei mir auch geändert, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht zu den positiven Punkten dann gleich danach. Aber was mich halt damals ganz massiv gestört hat, ist, dass Dalsim hier wirklich nur als generischer Doktor auftaucht. Mhm. Und Dalsim war eine der interessantesten Figuren. Der konnte halt seine Arme und Beine strecken wie Mr. Fantastic.
Ach, das war der. Okay.
Ja, und nur weil er halt so ein Yoga-Heini war, weißt du? Und davon ist halt hier gar nichts drin. Ja, ich glaube, damals, als ich ihn gesehen habe, dass Cammy, also Kylie Minogue, halt wirklich so absurd blass bleibt, weil Cammy war eine ziemlich coole Figur in dem Spiel. Hat mich auch gestört. Ich glaube, eine der Sachen, die mich damals am meisten gefreut haben, war das Kostüm von Raul Julia. Weil das sieht ziemlich genauso aus wie im Spiel.
Also ich kann dem Film so inszenatorisch relativ wenig vorwerfen. Ich kann jetzt, wo du so redest, darüber auch komplett nachvollziehen, warum man dich als Fan, halben Fan, zumindest jemand, der Kenntnis hatte, der des Videospiels innigere Kenntnisse, als ich sie habe, enttäuscht hat. Mich berührt das alles natürlich überhaupt nicht, weil ich habe noch eine sehr vage Erinnerung an das Spiel. Ich habe irgendwann, glaube ich, mal die Street Fighter 2 Neuauflage dann für die Xbox 360 gespielt vor 10, 12 Jahren. Und das war's dann eben aber auch. Das sind so meine einzigen Berührungspunkte. Und ich gucke mir das Ganze an und denke mir, ah ja, stimmt, der kam auch im Spiel vor. Aber jetzt, wo du zum Beispiel da sagst, hier Beine dehnen und so, da ist irgendwas bei mir im Hinterkopf gerade, aber ich habe kann das irgendwie nicht konkret packen. Ich beobachte aber auch dieses Phänomen immer wieder auch bei anderen Videospielverfilmungen dieser Zeit. Mario Brothers ein Jahr zuvor, Mortal Kombat ein Jahr darauf, ein paar Jahre später begann dann die Resident Evil Filmreihe, dass sich Menschen, die eben der Videospiel- oder Computerspielmythologie sehr verpflichtet sind, sich sehr daran stören, an irgendwelchen Abweichungen inhaltlich. Und mir ist es natürlich immer egal gewesen. Da habe ich einfach einen enormen Vorteil, weil ich nicht so wahnsinnig geprägt bin durch PC und Videospiele, außer Adventure Games und so. Und die werden eh nie verfilmt, so.
Ja, klar.
Dennoch, also mich hat der Film, ich habe mir den jetzt angeguckt wieder und dachte mir, ich habe übrigens Quatsch erzählt, ich habe den tatsächlich noch einmal wieder gesehen seit dem Kinobesuch. Erst vor wenigen Jahren habe ich mit meinem Letterboxd-Account gesehen, habe den wohl gelockt und auch wiederum für mittelmäßig befunden. Tue ich auch heute noch, aber ich finde den nicht mehr ganz so schlimm wie früher. Also diese generell stark negative Wahrnehmung des Films hat mich, glaube ich, schon beeinflusst in meiner eigenen Wahrnehmung. Und die Tatsache eben, dass es so ein winzig kleines Fandom gibt, das diesen Film nach allen Regeln der Kunst verteidigt als affengeiler Kultfilm. Also die gibt es ja auch durchaus, die Leute, die du dann siehst.
Natürlich,
und die loggen das Ding da bei Letterboxd mit 4 oder 5 Sternen und sagen, ach komm ey, das ist meine Kindheit, wie sie leidet und lebt und kämpft.
Ich finde das aber auch völlig legitim.
Ja, klar. Aber dafür ist der Film, glaube ich, nicht gut genug. Also ich glaube, das hat er nicht verdient, weil er ist aber anhandlungsseitig zu zerfahren. Ich finde, er ist fehlbesetzt. Die schauspielerischen Leistungen sind auch nicht besser als die in Undefeatable. Mich stört tatsächlich Jean-Claude Van Damme jetzt im englischsprachigen Original sehr. Weil mich stört sein belgischer, französischer Akzent nicht so sehr, wie das irgendwie rationalisiert wird, wie ein Hard Target, wo er eben quasi hier eben auch nicht amerikanischer Herkunft ist oder das irgendwie auch kurz kommentiert wird, aber hier als Colonel William Guile, All-American Dude, passt das gar nicht. Wenn er spricht auch ganz schlecht und ich habe mich gefragt, haben die keinen zweiten Take gemacht, als wenn er sowas sagt im Original wie im You're all under arrest. Und dann denke ich mir, ja, die Betonung sollte aber nicht auf dem Wort unterliegen, sondern auf jedem anderen Wort und es klänge richtiger. Oder I just got Gent. Und ich dachte, ach, Kent. Okay, ja, er hat Kent, ja, okay. Aber kann man da nicht einen zweiten Take drehen? Gib dem armen Mann doch eine Chance. Also das hat mich tatsächlich extrem genervt diesmal.
Keine Ahnung, vielleicht wollte er nicht oder sowas. Oder vielleicht war es der beste Take, man weiß es ja nicht.
Er hat 8 Millionen Dollar bekommen, das war eine Riesengage.
Ja, ich finde ihn wirklich schwierig. Aber es gibt auch Sachen, die mich halt tatsächlich durchaus freuen. Also ich hatte jetzt beim Wiedersehen, ich hatte Spaß an dem Film. Weil er halt einfach so herrlich doof ist und weil er sich bewusst ist, dass er doof ist. Und dass er, sagen wir mal, so ein bisschen, ich fühlte mich manchmal etwas peinlich berührt über die Momente, wenn er witzig sein möchte. Und ich habe auch gekichert, aber ich habe eher gekichert, weil er es versucht und nicht, weil es wirklich lustig ist. Ich fand tatsächlich einige schauspielerischen Leistungen besser als andere. Also ich muss zum Beispiel, also ich meine, Raul Julia ist ziemlich großartig tatsächlich. Sogar. Ja. Ich finde ihn, der kaut halt jede Szene, aber es ist eine wahre Freude, ihm dabei zuzugucken. Also ich glaube, er hatte schon echt Spaß dabei. Ich fand Wes Studi tatsächlich nicht schlecht. Warum sage ich heute häufig tatsächlich? Egal, jedenfalls, sein Sagat hat wenig zu tun mit der Figur in dem Spiel, ja. Aber ich gucke ihn gerne dabei zu, wie er das macht, was er macht. Das ist schon ganz schön. Ich muss sagen, Ming-Na Wen ist gar nicht verkehrt. Ich finde, sie ist im Laufe der letzten, 30 Jahre deutlich besser geworden. Und ich mag sie halt sehr, sehr gerne in Agents of S.H.I.E.L.D. und jetzt eben auch als Fennec Shand in dem Mandalorian Boba Fett. Sie ist ziemlich cool. Und keiner kann so schön angepisst gucken wie Ming-Na Wen, selbst in jungen Jahren. Sie gibt sich viel Mühe. Sie gibt sich echt viel Mühe, damit zu arbeiten, was sie da hat. Und ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Und dann muss ich schon langsam anfangen, ein bisschen drüber nachzudenken. Ich meine, Miguel A. Nunez Jr. War nicht schlecht. Ich fand, er hat auch sein jamaikanischer Akzent lässt einiges zu wünschen übrig, aber er macht das, wofür man ihn bezahlt hat. Das ist ganz cool. Ich fand ein bisschen schwierig, was sie. Und scheiden sich die Geister, wie er ausgesprochen wird. Zangief oder Zangief?
Tja.
Bin mir nicht ganz einig, aber ihn halt so als tumpen Trottel für einen Lacher gut, fand ich schwierig. Aber zumindest, wenn er dann irgendwann mal sein Hemd auszieht, hat er den entsprechenden Körperbau. Das passt dann ja wieder. Eine Sache, die mir auch richtig gut gefallen hat, ist, was sie aus Vega gemacht haben. Der junge Mann ein Torero mit Zopf. Find seine, auch da wiederum die, wie ich vorhin schon gesagt habe, die akrobatischen Momente tatsächlich sehr gelungen. Ich finde, er macht eine gute Figur. Aber ich, auch da wiederum, so als Helfershelfer von Sagat finde ich ihn schwierig. Aber das ist ja so ein Lore-Ding. Ein paar Design-Elemente fand ich auch ganz schön, eben zum Beispiel dieses fliegende Ding von M. Bison zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch direkt aus einem der Spieler. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Die Ausstattung, also das Mobiliar in seinem Unterschlupf ist grundsätzlich sehr, sehr gut. Die technischen Geräte, klar. Ich meine, gut, einiges hat sich so ein bisschen überlebt, wie diese Fernseherwand. Das ist, glaube ich, etwas, was einfach Schurken in 90er-Jahre-Filmen haben mussten.
Ja, natürlich.
Aber dieser Raum, in dem er da Ming-Na Wen verhört, wenn man das so nennen kann, sie auch in dieses Kostüm da steckt mit Gemälden, die so nachempfunden sind, großen Klassikern der bildenden Kunst, einfach mit ihm auf dem Pferd sitzen oder so. Oder?
Ja, wie Napoleon, genau.
Sehr, sehr schön.
Ich finde auch großartig, wie er sich hinter dem Paravan natürlich, umzieht und dann genauso aussieht wie vorher, aber dann noch die Mütze wechselt.
Es ist eben so, also Raul Julia, selbst ohne das Vorwissen, dass er eben zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr schwer erkrankt war. Ich glaube, er hatte ja Magenkrebs, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, genau.
Und hatte entsprechend dann eben auch einen unter starken Gewichtsverlust zu leiden zum Drehzeitpunkt und so. Also er wirkt auch rein altersmäßig eben nicht wie jemand, der es körperlich mit dem Van Damme oder den anderen Protagonisten, die auftauchen, aufnehmen könnte. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn ich ihn sehe. Also ich glaube, dafür brauche ich doch nicht mal das Vorwissen, dass es eben gesundheitlich schlecht ging, weil ich bedenke, der alte Herr, ich meine, Raul Julia ist ein relativ großer Mann und seine Gesten sind groß und sein Schauspiel ist groß und ich finde es auch wahnsinnig unterhaltsam, dass das er hier macht. Aber ich denke mir auch die ganze Zeit, also in dem Moment, wo er irgendwie so ein muskelbepackter Freiheitskämpfer kommt, ist der doch Brei.
Ja, klar.
Aber gut.
Ja, es ist natürlich schwierig, wenn du für so eine Figur einen großen Namen haben willst. Es ist auch so ein bisschen es ist so das Skeletor-Problem.
Stimmt.
Mit Frank Langella halt, ne?
Toll.
Er ist aber auch toll in der Rolle gewesen. Ne? Aber ja, natürlich kein Match für Dolph Lundgren.
Er liebt auch diese Rolle. Ich habe gehört, er redet doch in Interviews bis heute davon, als irgendwie eine seiner liebsten Rollen. Er liebt das absolut, ja. Er steht auch dazu, zu dem, was er gemacht hat. Ich glaube, Raul Julia wird das auch machen.
Ja.
Und das mache ich sowieso an seiner darstellerischen Leistung. Ich habe nicht das Gefühl, dass es so eine Zwinker-Zwonker-Performance ist, was ich überhaupt nicht mag. Dieses irgendwie, guck mal, wir wissen, was wir machen. Haha, ist doch irgendwie alles ein großer Gag. Das habe ich manchmal so bei einigen betont lustigen Szenen das Gefühl. Da nimmt irgendwie Regisseur, Drehbuchautor, Steven D'Souza irgendwie sein Material nicht ernst oder er verachtet das vielleicht sogar im schlimmsten Fall. Aber Raul Julia macht das nicht. Also dem nehme ich auch wirklich ab, dieses Teuflische.
Ja, auf jeden Fall. Er war ja wohl schon kurz vor seinem Tod auch in Verhandlungen für einen zweiten Teil. Ja, und er hat wohl auch gesagt, dass er diese Rolle angenommen hat, weil seine Kinder die Spiele so toll finden. Natürlich. Und dann konnte er dadurch eben auch mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen, weil sie eben das gemeinsam gespielt haben und so. Also das ist schon sehr sympathisch. Ich finde seltsam, ich meine, Kylie Minogue hat ja angefangen als Schauspielerin
in Neighbors. Ja. Wie alle, die in Australien Karriere gemacht haben, ever.
In der Tat, ja. Und danach sind sie allesamt direkt zu Stock Aitken Waterman gegangen, ja. Richtig. Klar, zu dem Zeitpunkt war sie eben nicht mehr dafür wirklich bekannt und es ist ja auch fraglich, ob die schauspielerische Leistung, die in einer Seifenoper in Australien reicht, auch eben dazu trägt, eben einen solchen teuren Film zu gestalten. Aber ja, sie ist nicht sehr gut hier. Und sie hat auch nichts zu tun. Und
war es nicht ein Zugeständnis an die Tatsache, dass irgendwie aus Australien da finanzieller Zuschuss kam zur Filmproduktion?
Ich würde es nicht mal ausschließen wollen, aber ich habe
ja, es wirkt ja halbherzig tatsächlich. Ihre Rolle ist sehr, sehr klein. Dabei ist sie rein namentlich, möchte ich mal sagen, nach Van Damme und, na gut, Raoul Julia, der größte Star. Aber sagen wir mal so, innerhalb der Nebenrollen ist sie auf jeden Fall namentlich die größte Nummer. Also ja. Wenn jemand sagt, Van Damme, Julia, geben mir nichts, ich suche einen anderen Grund, diesen Film zu gehen, wenn es die Street Fighter ist, der Markenname, wäre es wahrscheinlich Kylie Minogue, weil sie einfach schon ein riesiger Popstar war zu der Zeit. Richtig, deswegen ja. Wundert es mich so ein bisschen, was sie aus ihrer Rolle machen, aber na gut. Ja.
Ja, ja.
Also ich meine, für mich jetzt so irgendwie als Filmnerd wäre es wahrscheinlich Wes Studi, weil der ist einfach, den kenne ich aus Michael Mann-Filmen, der war eben Geronimo. Ich würde wahrscheinlich für ihn da reingehen, noch am ehesten, ja. Aber Minogue, ja, überraschend,
ja. Ja, total, total. Ich muss, um mal auch auf den Inhalt des Films einzugehen, gerne. Ich finde es, ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ich finde es halt so eigenartig, dass sie sich nicht mehr Mühe geben, den titelgebenden Kampfaspekt in den Vordergrund zu heben. Das ist eben, ich meine, es gibt halt zwischendurch so ein paar Schlägereien, das dürfen halt vor allem hier Byron Mann und Damien Chapper als Ken und Ryu bewerkstelligen. Das ist alles ganz okay.
Ja.
Das ist nicht, es ist guter Standard. Ja, also es ist jetzt, sagen wir mal, bei den beiden ist halt nichts so Interessantes wie zum Beispiel ein Undefeatable. Ja. Aber ansonsten darf eben Van Damme, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, er darf wenig zeigen. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Dieser eine Kellner, der ihn angreift, den er dann mal mit drei Schlägen irgendwie vom Tisch fegt. Ansonsten passiert nicht viel. Der Film versucht mehr über so Materialschlachten zu regeln. Viel Gewehrgeballer, viel Panzer beziehungsweise Boote und sowas, Raketen, was ich seltsam finde, eine ganz komische Entscheidung. Und wenn und dann eben halt mit dieser komischen Geschichte, dass eben Bison im Prinzip ein kleines Land annektiert und das der Grund ist, warum sich diese ganzen Figuren über Umwege dann zusammenfinden in seinem Hauptquartier. Wird ein bisschen Zeit darauf verwendet, dass jeder eben seine Geschichte so ein bisschen erzählen darf. Dann ist ein bisschen Spionage drin und ein bisschen Verkleidungsschnickschnack. Also ich habe das Gefühl, der Film verbringt unglaublich viel Zeit damit, irgendetwas vorzubereiten. Als müsste er erklären, warum diese Leute sich gegenseitig die Fresse dick hauen. Und ich habe so das Gefühl, das braucht er überhaupt nicht.
Ja, ja, ja.
Und das erwartet auch eigentlich kein Publikum, wenn sie diesen Film sich angucken. Und so wahnsinnig interessant sind halt diese ganzen Backstories und Gründe überhaupt nicht.
Ich habe schon das Gefühl, dass Stephen D'Souza allen Figuren gerecht werden will. Also, oder dass zum Beispiel, vielleicht kam aber auch die Ansage seitens der japanischen Produzenten von Capcom Studios, die gesagt haben, hier, die müssen alle ihre 5 oder 10 Minuten haben. Klar, geil und Bison stehen im Vordergrund, aber jeder bekommt doch irgendwie einen kleineren oder größeren Nebenhandlungsstrang. Und so wirkt das ein bisschen. Das ist alles sehr, sehr egalitär und irgendwie finde ich das auch fast schon wieder, regt mir Respekt ab, das irgendwie sich daran zu versuchen. Aber du hast ja absolut recht, es führt eben dazu, dass wir ganz, ganz viele Handlungsstränge und Szenen bezeugen, von denen ich mir denke, ja, ist das jetzt irgendwie so wahnsinnig interessant oder so wahnsinnig wichtig? Brauche ich da irgendwie noch eine Backstory? Könnte ich einfach ein bisschen mehr kämpfen? Weil auch da gebe ich dir vollkommen recht, für einen Film, der Street Fighter heißt, wird verdammt wenig gekämpft. Also wenige Handkantenschlagmomente. Es geht was, fliegt was in die Luft und Menschen schießen aufeinander. Aber darauf hätte ich ehrlich gesagt relativ gut verzichten können. Ich möchte ehrlich gesagt mehr Kloppereien sehen.
Richtig, und möglichst auf der Straße. oder zumindest vor interessanten Hintergründen, wie es eben nun mal das Spiel vormacht. Das ist
einfach scheiße.
Und richtig. Und wenn dann,
Entschuldigung. Nee, Markenschwindel, genau wie die Backstreet Boys. Denk mal drüber nach.
Ja. Und wenn es dann letztendlich zu der großen Klopperei kommt und eben die Figuren in Kostümen, die angelehnt sind an den Outfits aus dem Spiel, auftreten dürfen, also was ich hier, Balrog darf dann eben das blaue Hemd haben und die roten Handschuhe und so eine Sachen. Und eben Ken und Ryu die Pyjamas mit in weiß und in rot und so. Dann ist das alles so gefilmt. Also erstens, es sind Riesenkloppereien. Ja. Also wir sagen, da treten dann mehrere Leute gegeneinander an. Und nicht eins zu eins. Ja. Also einer gegen eins. Und dann wird das alles so hin und her geschnitten, dass es eben, das eigentlich interessiert uns doch zu dem Zeitpunkt der Kampf zwischen Guile und Bison mehr. Ja. Als die anderen Kämpfer.
Ja.
Aber es wird halt die ganze Zeit hin und her geschnitten zwischen Honda und Zangief und eben Ken und Ryu und Sagat und Vega und dann Chun-Li darf nochmal hier und Balrog eben auch. Und es wird so seltsam halt auch hin und her gewechselt zwischen diesen ganzen Perspektiven, sodass es eben manchmal aussieht, als würde Bison eben gar nicht Guile hauen, wenn Ken dann wegfliegt und sowas. Ich denke mir aber, Entschuldigung, welchen Kampf sind wir denn jetzt hier gerade für die nächsten 10 Sekunden? Mhm. Weil dann wird ja wieder geschnitten und dann sehen wir eben diesen sehr bemühten Witz, wenn eben die beiden Schwergewichte da über das Modell von Bisons Bisonopolis stolpern mit den Geräuschen von Godzilla. Ja, ich weiß nicht so genau. Ich fand die Idee ganz putzig, da ist es wieder das Wort, aber dass sie eben auch noch zwei japanisch sprechende AN-Soldaten haben, die dann da auf dem Bildschirm zugucken und sich so ein bisschen angucken dazu, weiß ich nicht. Es war dann schon wieder ein bisschen zu viel des Guten.
Also ich finde inszenatorisch auch eher, backt der Film eher kleine Brötchen, das ist eher also wenig beeindruckend. Es wundert mich nicht so sehr, dass D'Souza hier als Regisseur nur einen weiteren Film, und das war glaube ich eine Fernsehproduktion, gemacht hat und dann beim Drehbuchschreiben geblieben ist.
Ja, ich meine, es ist halt echt schade, ne? Weil sie hätten da alles Mögliche draus machen können, auch innerhalb der Geschichte, die sie erzählen wollen, wenn sie eben, sagen wir mal, sich vielleicht mehr Mühe gemacht hätten mit diesem... Nee, im Prinzip auch wiederum das, was Cynthia Rothrock macht in dem anderen Film von heute Abend, sich im Prinzip hochkämpfen. Es ist doch, ich meine, so spannend ist Vega als Figur nun auch nicht, als dass er eben nicht nach einem Kampf abtreten könnte. Ja. Und so, um dann halt praktisch den Hinweis zu geben, dass er, was ich mal mit Sagat reden soll, dann hauen die sich halt oder was weiß ich. Ja.
Ich würde gerne mehr schlaue Dinge sagen zu diesem Film, aber ich glaube, ich stehe damit einfach auf verlorenem Posten, weil ich glaube, entweder stimmt man ein in den Chor derjenigen, die sagen, der ist filmisch wie auch als Videospieladaption misslungen. Ich meine, letzteres wäre jetzt wahrscheinlich kein großer Ausnahmefall, denn ich meine, die goldene Regel sagt ja, dass fast alle Videospielverfilmungen für die Cuts sind. Und das stimmt vermutlich auch, wobei, also nach meinem Dafürhalten gibt es ja so ein paar ganz hübsche Ausnahmen.
Also in den letzten Jahren vor allem in Serienform, ne? Last of Us und Fallout gerade.
Ja, genau. Ich würde auch tatsächlich die Resident Evil-Reihe in Teilen dazu nehmen. Also ich liebe ja Teil 4 und 5 heiß und innig, aber da würden mir vielleicht auch die Resident Evil Videospiel-Hardliner irgendwie weniger zustimmen, aber gut, ja. Aber The Last of Us hier habe ich auch gesehen und ja klar, das ist natürlich nochmal auch eine völlig andere Tonlage. Hier sind wir tatsächlich eher so im Super Mario Brothers Mortal Kombat Umfeld gelandet, will heißen, alles mit so einem Augenzwinkern. Man weiß ja nicht so richtig, was man tut. Es gilt, eine Marke zu verkaufen. D'Souza hat sich auch ein paar Mal über die Produktion geäußert, im Sinne von so, eigentlich wusste ich ja gar nicht, was ich tue. Und dann kamen die Auflagen hier von Capcom und dann noch von der MPAA, von wegen, wir machen aus einem harten Actionfilm, weichgespülten Actionfilm. Ich musste das Drehbuch in einer Nacht schreiben. Das klingt für mich alles sehr, sehr... Ich glaube, nicht die Hälfte davon stimmt. Ich glaube, er schiebt einfach so ein bisschen die Schuld von sich weg, wenn er zum Beispiel auch sagt, ach, Raul Julia war so krank, wir konnten überhaupt gar nicht trainieren und da mussten wir quasi die Kampfszenen improvisieren und deswegen sehen die auch nicht ganz so toll aus. Und ich denke mir, ja, wirklich? I don't think so, ganz ehrlich. Also die Krebserkrankung von Raul Julia war mitnichten was Neues. Es gibt auch Verträge, die da geschlossen werden, wo dann eben auch solche Sachen kundgetan werden. Der wird mit Sicherheit nicht in Unkenntnis der Erkrankung seines Hauptdarstellers einen Vertrag mit ihm gemacht haben. Also all das wirkt alles so ein bisschen quatschig. Und auch so ein Drehbuch schreibst du nicht über Nacht. Und dann sagt er, ja, dann haben sie ihn quasi dazu gezwungen, den Film auf so einem G-Rating-Niveau runterzuschneiden, will heißen, welche Filme sind G-rated? Mary Poppins und Paw Patrol vielleicht. Und dann hätte er irgendwie dafür gekämpft, dass sie noch einmal Son of a Bitch da reinkriegen in den Film, damit er so ein bisschen eine Erwachsene-Attitüde hat. Und dann gucke ich diesen Film an und denke mir, so ein Quatsch.
Ja.
So ein Blödsinn.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also ich denke, was du gerade gesagt hast, von wegen, da muss eine Marke verkauft werden, das ist, glaube ich, der springende Punkt. Alle anderen Sachen sind halt irgendwie da. Hm. Und nochmal gesagt, ich habe mich nicht gelangweilt. Hm. Ich hatte durchaus Spaß daran. Als Verfilmung des Spiels kann ich es beim besten Willen nicht ernst nehmen. Hm. Muss ich aber auch heutzutage nicht mehr. Damals hat es mich mehr gestört. Was mich halt, also, aber auch das hattest du schon deutlich ausführlicher und besser gesagt als ich. Van Dammes schauspielerische Leistung ist dermaßen unterirdisch, wenn er da ist. Aber das Drehbuch macht es da auch nicht besser, wenn hier Chun-Li in ihrer Verkleidung als Journalistin ihn interviewt und er dann da vermutlich im Satellitenfernsehen seinen Rotz da sülzt in die Kamera, aber eigentlich nur mit einer einzigen Person redet, von der er weiß, dass er zuguckt, weil der eine riesige Videowand hat und so. Das funktioniert halt.
Aber es gibt ein paar schöne Dialogzeilen. Also wie die Geschichte hier von Bison, ne, mit dem, dieser Dialog, den er hat mit Ming-Na Wen.
Das ist ziemlich gut tatsächlich. Ja, die beiden funktionieren, aber also Chun-Lis Figur ist, glaube ich, auch die am meisten noch hier ausgearbeitet ist. Ming-Na Wen ist eine gute Schauspielerin und Raoul Ruya sowieso. Und der Satz eben, für dich war es der Tag, an dem der große Bison in dein Dorf beehrt hat und dein Leben verändert hat, für mich war es Dienstag, ist super. Ja. Der ist richtig, richtig gut, der Satz. Und
ich liebe auch, I'm riding the saddle of the world.
Ja.
Deutlich blöder, aber trotzdem bleibend, möchte ich mal sagen, dieser Satz.
Ja. Klar, ich meine, alle Szenen, in denen Bison drin sind grundsätzlich erstmal um 120% besser. Und er hält das alles ganz gut zusammen, muss ich sagen. Ansonsten kann ich es halt heute gutieren als Action-Kino, als spätes Action-Kino mit viel Wumms dahinter. Natürlich nicht der Wumms, den ich gerne sehen würde oder der Wumms, den ich erwartet habe. Aber sagen wir mal, es wahnsinnig originell ist auch das alles nicht. Aber es hat ja natürlich was, wenn diese ganzen Blauhelme da diesen Tempel des Todes irgendwie stürmen und das Boot da irgendwie im Stealth-Modus über den See schippert und so. Es sind schon ein paar ganz coole Sachen dabei.
Ich will kurz aus mit dem Tempel, weil ich meine ganz düster, mich zu erinnern, dass das auch ein Bild war aus den Videospielen. Also,
das kann sogar sein.
Ich fand ehrlich gesagt das reichlich lazy, dieses. Wir haben fiktiven asiatischen, südostasiatischen Staat, Shadaloo. Und es spielt doch ganz offensichtlich in Thailand, beziehungsweise in Bangkok. Ja, und
ja, klar.
Ich fand das ehrlich gesagt relativ schwach. Warum gibt man sich überhaupt die Mühe, das alles so merkwürdig halbherzig zu chiffrieren, wie das mit dem AN statt UN? Ja. Und so, wenn man dann eben überhaupt keinen Ehrgeiz investiert, das ästhetisch abzuheben. Ich meine, du hast ja recht, das sind Blauhelm-Soldaten, aber das ist eben nicht die UN, das ist die AN. Das spielt offensichtlich in Bangkok, aber wir nennen es nicht Bangkok, sondern die Hauptstadt von Shadaloo. Und ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Liebe zum Detail gewünscht.
Richtig. Aber ich kann dir überhaupt nicht widersprechen. Also ganz im Gegenteil, das war ja das, was ich versuchte zu umschreiben mit, ich habe das Gefühl, dass D'Souza halt einen Actionfilm machen wollte und dann die Street Fighter-Namen praktisch oben drüber stülpte.
Mich haben auch tatsächlich dann, also ich bin hin und her gerissen. Einerseits habe ich ja vorhin gesagt, als 16-Jähriger, als ich im Kino war, hätte ich gerne einen härteren Actioner gesehen und auch Jean-Claude Van Damme in einer überzeugenderen Rolle. Und wie gesagt, ich bin Fan, gerade zu dieser Zeit von ihm. Er war damals wie heute, empfinde ich ihn als nicht gut in dieser Rolle. Er ist einfach nicht treffend besetzt und sein Schauspiel ist unterirdisch. Aber vielleicht war er auch einfach zu satt. Das ist ja auch manchmal so bei diesen überbezahlten Stars. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen weniger Budget und weniger Leute, die ihm den Bauch pinseln.
Ja, oder vielleicht hat er zu viele Drogen
konsumiert. Ja, oder das. Aber ich meine, sei es drum. Ich finde, deswegen, ich bin da hin und her gerissen. Zwischen einerseits finde ich ihn nicht hart genug als Van Damme-Actioner. Andererseits denke ich mir dann, wenn er die Zielgruppe erreichen will und wenn das wirklich wahr ist, was D'Souza sagt über die Capcom-Leute, also von wegen, wir wollen eigentlich einen Film für Kinder machen, wundere ich mich dann eben doch über einige betont harte Szenen, denen eben Leute exekutiert werden beispielsweise. Wo ich mir dann denke, das passt so alles nicht zusammen. Also entweder habt ihr keinen Plan oder ihr redet einfach scheiße. Ihr wusstet einfach nicht, welchen Film ihr da einfach macht.
Ich glaube, sie hatten keinen Plan und um das in irgendeiner Form zu rechtfertigen, reden sie scheiße. Und ich glaube, das merkt man dem Film aber auch an. Ja. Dass sie hatten kein Vertrauen darin, wirklich das Spiel zu verkaufen. Genauso wenig wie und das hast du erwähnt, bei den Mario Brothers. Kein Vertrauen in die Zugkraft eines Franchises, aber irgendwie die Rechte daran und das muss jetzt irgendwie durchgezogen werden, weil das Geld hätte man ja schon gerne. Hm. Aber dann will man natürlich, sagen wir mal, nicht nur die Fans abholen, sondern alle anderen eben auch. Hm. Und ich glaube, für alle anderen funktioniert das nicht, aber für die Fans eben genauso wenig.
Das ist auf der Fall mit Videospielverfilmungen.
Ja, oder aber auch Comic, aber auch Comicverfilmungen zu der Zeit. Hm. Ne? Und das wird ja alles gerne mal so in einen Topf geworfen. Und ich glaube, heute bin ich da etwas milder gestimmt. Ja. Ich sehe deine Ansätze, dass er härter sein dürfte. Ich sehe meine Ansätze, dass er als Videospielverfilmung versagt. Aber ich kann halt nicht umhin zu sagen, ich hatte Vergnügen dabei, ihn jetzt zu gucken, weil er so schön doof war und auch so unprätentiös in seiner eigenen Doofheit.
Er hat zu viele starke Momente für mich, als dass ich wirklich ihn total abkanzeln könnte als Fehlschlag. Ja. Er hat, wie gesagt, zwei, drei tolle Dialogmomente. Es gibt doch Raul Julia, es wird zu Recht über den grünen Klee gelobt und ich finde es ehrlich gesagt auch gar nicht ehrenrührig, dass das hier seine letzte Rolle war. Ich weiß, als der Film erschien und dann in jedem Blättchen von der TV-Spielfilm über Hör zu bis Cinema stand so, wie würdelos, dass das hier seine letzte Rolle war. Und ich denke mir, nicht, weil er ist irgendwie mit der vielleicht einzig wirklich herausragenden schauspielerischen Leistung in dem gesamten Film hier abgetreten. Und ich meine, das ist doch echt eine gute Sache, an die man sich gerne erinnert. Also ich hätte natürlich auch gerne gesehen, dass er noch 20, 30 Jahre länger lebt. Aber davon ganz abgesehen, ist das hier doch einfach eine gute Nummer. Wenn Leute Street Fighter gut finden, wahrscheinlich in 4 von 5 Fällen, dann ist es für das, was Raul Julia hier macht. Und daran ist ja grundsätzlich nichts verkehrt. Aber ich glaube, es war damals sowieso, also und ich glaube, da hat sich auch in den 30 Jahren seitdem nicht maßgeblich was geändert. Einfach schwierig für das Feuilleton, möchte ich jetzt mal sagen, aber eben auch für die etwas leichtere Presse, sowas gut zu finden. Oder dem irgendwie das für das an, das als das anzuerkennen, was es eben ist. Wie gesagt, der Film scheitert auf vielen, an vielen Punkten. Aber ich muss sagen, dafür, dass er eben in dieser Frühphase der Videospielverfilmung entstanden ist, macht er auch 2, 3 Sachen ganz gut. Oder ich sehe zumindest so die Ansätze dessen, was er machen will. Wie gesagt, so alle kriegen ihren Part und alle, man will es allen Fans recht machen. Ich glaube, am Ende will man zu viel und an anderen Stellen zu wenig und in der Summe funktioniert der Film für mich nicht. Aber es ist jetzt, ich finde auch, es ist mitnichten die Katastrophe, als die ja oft beschrieben wurde. Also vor allem eben damals bei Erscheinen.
Ja. Ich finde, das ist eine sehr, sehr versöhnliche Zusammenfassung und eigentlich ein ganz hübsches Schlusswort. Oh. Weil übertrieben viel mehr habe ich tatsächlich hier, glaube ich, gar nicht mehr zu sagen.
Dann lass uns mal nächste Woche reden.
Ja, sehr gerne. Was machen wir denn nächste Woche?
Ich habe mir längere Zeit schon was Unangenehmes gewünscht und ich bin hier bei dem Video und erst die Kollektion durchgegangen und habe gedacht, entweder das können wir eigentlich alles nicht gucken, entweder aus qualitativen Gründen oder einfach, weil es zu große Downer sind und dachte mir, aber so ein bisschen abgründig soll es mal wieder sein.
Ja,
und da ich mich mit großer Freude an die kleine, also verhältnismäßig kleine, wir haben das ungefähr ein Jahr lang gemacht, Skandalfilmreihe erinnere und sich darin so einige unserer schönsten Filmgespräche, wie ich finde, befinden, dachte ich, man kann dieses Thema vielleicht nochmal aufgreifen und zwei vielleicht nicht legendäre Klassiker des Skandalkinos raussuchen, aber so zwei Kleinode.
Ja.
Und das eine ist Abel Ferraras The Driller Killer aus dem Jahr 1979, sein Zweitlingswerk.
Ja.
Und das andere ist, um einfach auch mal deutsches Genre-Kino zu machen, von Eckhard Schmidt, Der Fan, mit uns Desiree Nosbusch.
Ja, sehr schön. Ich freue mich da sehr drauf.
Und die gucken wir nächste Woche.
Ja,
kannst du auch. Ich glaube, ich habe dir natürlich auch so ein bisschen mit der Maßgabe rausgesucht. Die könnten auch Daniel gefallen. Deswegen, ich hoffe mal drauf.
Und dafür bin ich dir sehr verbunden. Sehr schön. Ja.
Das zur nächste Woche. Der Fan, Driller Killer und ja, viel gute Laune.
Also dann mit einem Sonic Boom verabschiede ich mich schon mal und danke allen fürs Zuhören und dir für das tolle Gespräch.
Ich danke dir. Bye, bye.
Tschüss.
You have to do better than that.
Okay.
Now, who wants to go home and who wants to go with me? Yeah!